Liebe Hörerfamilie von Radio Maria, einen schönen Samstagnachmittag wünscht Ihnen Martina Kuttmeier. Ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung Bibelschule mit dem Thema Erster Blick auf das Buch Daniel begrüßen. Für uns heute zu Gast im Studio ist Dozent Dr. Magister Konrad Kremser. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich darf nun um Ihre Ausführungen bitten.
Ja, grüß Gott und herzlichen Dank für die Einladung. Wir werden uns heute mit dem Buch Daniel beschäftigen. Wenn wir die aktuelle katholische deutsche Bibelübersetzung, die Einheitsübersetzung in der Ausgabe von 2016 aufschlagen, dann finden wir das Buch Daniel im vierten Teil des Alten Testaments, bei den Büchern der Propheten. Es steht dort zwischen den Büchern Ezechiel und Hosea. Das Danielbuch ist das letzte der vier großen Prophetenbücher nach Jesaja, Jeremia und Ezechiel. Es wird gefolgt von den 12 kleinen Propheten, die mit dem Buch Hosea beginnen. Das ist für uns vielleicht selbstverständlich, aber es ist nicht in allen Bibelausgaben so. Es entspricht vielmehr der durch die lateinische Bibel, die Vulgata, geprägten abendländischen Tradition. Ebenfalls der lateinischen Tradition entspricht die Gliederung des Buches Daniel in 14 Kapitel, die für uns vielleicht auch selbstverständlich ist, aber es gibt auch kürzere Versionen des Danielbuches. Die Kapitel 1 bis 6 handeln von Daniels Erlebnissen und Taten im babylonischen Exil. Kapitel 7 bis 12 von seinen Visionen. Die Kapitel 13 und 14, die nicht mehr in allen Bibelausgaben enthalten sind, in der katholischen Einheitsübersetzung sehr wohl, bilden eine Art Anhang zum Buch, wobei Kapitel 13 die Susanna-Erzählung enthält und Kapitel 14 zwei kurze Erzählungen, die unter dem Titel Bel und Drache zusammengefasst werden. Weder die Stellung des Buches im biblischen Kanon noch seine Gliederung in 14 Kapitel sind selbstverständlich, sondern entsprechen, wie ich schon gesagt habe, der lateinischen Tradition. Diese auf der Vulgata fußende Tradition ist von der griechischen und der hebräischen Überlieferung zu unterscheiden. Im griechischen Alten Testament, wie es in den Ostkirchen verwendet wird, stehen die vier großen Propheten am Ende des Alten Testaments. Und das Buch Daniel bildet folglich den Abschluss desselben. Dadurch hat es eine herausragende Stellung innerhalb des biblischen Kanons inne. Es schließt das Alte Testament ab und bildet sozusagen die Überleitung zum Neuen Testament. Bei einer solchen Anordnung der biblischen Bücher endet nicht nur das Neue Testament mit einem apokalyptischen Buch, nämlich der Offenbarung des Johannes, sondern auch das Alte Testament. Das Danielbuch gilt ja als das einzige apokalyptische Buch des Alten Testaments. In der griechischen Tradition ist auch die Anordnung der Kapitel etwas anders als in der lateinischen Tradition. Die Susanna-Erzählung steht dort ganz am Anfang und wird so zu einer Erzählung über Daniels Jugendzeit und seine erste bedeutende Tat. Anders als in der lateinischen und griechischen Tradition steht das Danielbuch in der hebräischen Bibel nicht bei den Prophetenbüchern, sondern an einem eher unscheinbaren Platz bei den sogenannten Schriften oder Hagiographen, zwischen den Büchern Esther und Esra. Unter diesen Schriften finden sich sowohl Bücher, die in christlichen Bibelausgaben zu den Büchern der Geschichte gezählt werden, als auch solche, die zu den Büchern der Weisheit gezählt werden. In der hebräischen Bibel umfasst das Danielbuch nur 12 Kapitel. Die Kapitel 13, die Susanna-Erzählung, und 14, Bel und Drache, sind nicht enthalten. Sie sind nur auf Griechisch überliefert, nicht aber auf Hebräisch. Gleiches gilt auch für Teile des Kapitels 3, nämlich das Gebet des Asaria und den Lobgesang der drei Jünglinge im Feuerofen, der vielleicht einer der bekanntesten Teile des Danielbuches ist. Man nennt diese nur auf Griechisch überlieferten Abschnitte auch Zusätze zum Danielbuch. Ungewöhnlich für das Alte Testament sind auch die Kapitel 1 bis 12, nicht zur Gänze auf Hebräisch überliefert, sondern nur der Anfang und die letzten paar Kapitel. Der Großteil liegt auf Aramäisch vor. Das ist eine Besonderheit des Danielbuches. Wir finden das Danielbuch also in den Bibeln der West- wie der Ostkirche, in der lateinischen wie der griechischen Tradition als viertes der großen Prophetenbücher vor. In der hebräischen Bibel dagegen als eine der Schriften, die gerade nicht zu den Prophetenbüchern gehören. Für diesen auffälligen Unterschied gibt es zwei Erklärungen. Die erste besagt, dass das Danielbuch ursprünglich zu den Prophetenbüchern gehört hätte. Dass Daniel, der Protagonist des Buches, als Prophet angesehen wurde, ist schon für die Zeit des ersten Jahrhunderts nach Christus belegt, und zwar sowohl für das Judentum als auch für das Christentum. Nach dem Scheitern des jüdischen Krieges, 66 bis 70 nach Christus, des jüdischen Diaspora-Aufstandes, 116 nach Christus, und des Barer-Kochba-Aufstandes, 132 bis 135 nach Christus, hätte sich das Judentum jedoch von apokalyptischen Erwartungen distanziert und dem Danielbuch die Anerkennung als prophetisches Buch entzogen. Es wurde sozusagen zu einer Schrift degradiert. Die andere Erklärung besagt das genaue Gegenteil. Das Danielbuch sei erst sehr spät entstanden, im frühen 2. Jahrhundert vor Christus, und das Korpus der Prophetenbücher sei damals schon als abgeschlossen angesehen worden. Die Zahl der Prophetenbücher galt als vollständig, so dass kein neues Buch unter die Propheten aufgenommen werden konnte. Deshalb sei das Danielbuch im Judentum erst einmal zu den Schriften gestellt worden. Erst die Christen hätten das Danielbuch wegen der Aussagen über den Menschensohn und die Auferstehung der Toten zu einem Prophetenbuch aufgewertet. Heutzutage ist man jedoch der Ansicht, dass beide Erklärungen unzureichend sind. Die Reihenfolge der biblischen Bücher wurde wahrscheinlich erst im 2. Jahrhundert nach Christus allmählich festgelegt und im Judentum und Christentum wurde etwa gleichzeitig, aber unabhängig voneinander entschieden, wo im biblischen Kanon das Danielbuch stehen soll. Betrachten wir zuerst einmal das hebräisch-aramäische Danielbuch, also die Kapitel 1 bis 12. Diese zerfallen in zwei deutlich unterscheidbare Teile. Den Erzählteil, das sind die Kapitel 1 bis 6, und den Visionenteil, die Kapitel 7 bis 12. Wobei Kapitel 7 auf gewisse Weise eine Scharnierfunktion hat und nicht nur den Anfang des Visionenteils, sondern auch den Abschluss des Erzählteils darstellt. Kapitel 1 bildet die Einleitung zum Buch und erzählt von Daniel und seinen drei Gefährten Hanania, Asaria und Michael, die unter den Gefangenen sind, welche König Nebukadnezar von Jerusalem nach Babylon bringen lässt. Sie sind junge Männer von vornehmer Herkunft und sollen in Schrift und Sprache der Chaldäer geschult werden, um am Königshof Dienst zu tun. Sie bekommen neue Namen, die dann teilweise auch im Danielbuch für sie verwendet werden. Daniel wird in Babylon Belshazzar genannt, Hanania Schadrach, Asaria Abednego und Michael Meschach. Daniel und seine drei Freunde weigern sich, Nahrung von der königlichen Tafel anzunehmen, um sich nicht unrein zu machen, und ernähren sich vegan. Mit Gottes Hilfe machen sie solche Fortschritte, dass der König sie als allen anderen überlegen findet. Mit Kapitel 2 beginnt eine größere Komposition im Danielbuch, die bis Kapitel 7 reicht. Also auch noch das erste Kapitel des Visionenteils mit einschließt. Sie ist in aramäischer Sprache geschrieben. Diese Komposition umfasst 6 Teile, die den Kapiteln 2 bis 7 entsprechen. Jeweils 2 Teile sind aufeinander bezogen, nämlich Nebukadnezars Traum von den Weltreichen in Kapitel 2 und Daniels Vision von den 4 Tieren und dem Menschensohn, Kapitel 7. Weiters die 3 jungen Männer im Feuerofen, Kapitel 3, und Daniel in der Löwengrube, Kapitel 6. Schließlich die Deutung von Nebukadnezars Traum durch Daniel und Nebukadnezars Erniedrigung, Kapitel 4, und die Deutung der Schrift an der Wand durch Belshazzars Gastmahl durch Daniel und Belshazzars Ermordung, Kapitel 5. Kapitel 2, Nebukadnezars Traum von den Weltreichen, erzählt davon, dass Nebukadnezar, der König von Babylon, von einem Traum heimgesucht wird. Er ruft seine Zeichendeuter und Wahrsager, Beschwörer und Chaldea, um den Traum zu deuten. Da er ihnen jedoch misstraut, verlangt er, sie müssten ihm zuerst sagen, was er geträumt habe. Als sie protestieren, niemand könne wissen, was der König geträumt hat, befiehlt er, alle Weisen hinzurichten. Auch Daniel und seine Freunde geraten dadurch in Gefahr, denn auch sie gelten als Weise. Auf das Gebet Daniels und seiner Freunde hin enthüllt Gott ihm jedoch in einer nächtlichen Vision das Geheimnis des Traums. Der König träumt von einer großen Statue mit einem Haupt aus Gold, mit Armen und Brust aus Silber, Bauch und Schenkel aus Bronze, Beinen aus Eisen und Füßen aus Eisen und Ton gemischt. Ein großer Stein, nicht von Menschenhand, fiel auf die Füße der Statue und zerstörte sie, und der Fels wurde zu einem Berg, der die ganze Welt erfüllte. Nachdem Daniel den Traum vor dem König nacherzählt hat, deutet er ihn. Die Metalle stehen für 4 aufeinanderfolgende Königreiche, beginnend mit dem Reich Nebukadnezars, und diese Königreiche werden durch das ewige Königreich des Gottes des Himmels ersetzt werden. Als Nebukadnezar dies hört, bestätigt er, dass Daniels Gott der Gott der Götter und Herr der Könige und Offenbarer der Geheimnisse ist. Er überhäuft Daniel mit Geschenken und macht ihn zum Oberhaupt aller Weisen und zum Gebieter über die Provinz Babel. Kapitel 3, die 3 jungen Männer im Feuerofen, handelt davon, dass König Nebukadnezar ein goldenes Standbild errichten lässt und befiehlt, dass sich alle seine Beamten vor diesem niederwerfen. Diejenigen, die sich weigern, sollen in einen glühenden Feuerofen geworfen werden. Einige Beamte teilen nun dem König mit, dass die 3 jüdischen Jünglinge, Hanania, Asaria und Michael, denen der König Ämter verliehen hatte, sich weigern, das goldene Standbild anzubeten. Nebukadnezar befiehlt, sie in den Feuerofen zu werfen, doch als er hinsieht, erkennt er dort dann 4 Gestalten, die unversehrt in den Flammen umhergehen und der vierte sieht aus wie ein Sohn Gottes. Nebukadnezar lässt daraufhin die Jünglinge aus dem Feuerofen holen und befördert sie in hohe Ämter. Kapitel 4 handelt von einem Traum Nebukadnezars, den Daniel deutet. Der König sah einen großen Baum in der Mitte der Welt, dessen Spitze den Himmel berührte und der allen Geschöpfen der Welt Nahrung und Obdach bot. Dann sah der König einen heiligen Wächter vom Himmel kommen, und dieser rief, dass der Baum gefällt und sein menschliches Herz in das Herz eines Tieres verwandelt werde. Daniel deutet diesen Traum so: Der König selbst ist der Baum, und durch den Befehl Gottes wird er seinen menschlichen Verstand verlieren und wie ein Tier leben. Doch seine Herrschaft soll ihm erhalten bleiben, wenn er anerkennt, dass der im Himmel die Macht hat. So geschieht es, und am Ende anerkennt Nebukadnezar den Höchsten, den König des Himmels. Kapitel 5 erzählt von Belshazzars Gastmahl und der Deutung der Schrift an der Wand durch Daniel. König Belshazzar, nicht zu verwechseln mit Daniel, der auch Belshazzar genannt wird, veranstaltet ein großes Fest und befiehlt, die Tempelgefäße aus Jerusalem herbeizubringen, die erbeutet worden waren, um daraus zu trinken. Da erscheinen die Finger einer Menschenhand und schreiben an die Wand. Die Wahrsager, Chaldeer und Astrologen des Königs können die Schrift nicht deuten, ja nicht einmal lesen. Schließlich wird Daniel vor den König gebracht und dieser verspricht ihn, wenn er die Schrift lesen und deuten kann, als Dritten im Reich herrschen zu lassen. Daniel liest und deutet die Schrift. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Diese Worte bedeuten, Mene, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht dir ein Ende. Tekel, gewogen, wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Peres, geteilt, wird dein Reich und den Medern und Persern gegeben. Daniel erhält die versprochene Belohnung, doch Belshazzar wird noch in derselben Nacht umgebracht. In Kapitel 6 folgt die Erzählung von Daniel in der Löwengrube. Der neue König, Darius der Meder, überlegt, Daniel zum höchsten Beamten seines Reiches zu machen. Doch Daniels eifersüchtige Rivalen bringen Darius dazu, ein Dekret zu erlassen, wonach 30 Tage lang keine Bitten an irgendeinen Gott oder Menschen gerichtet werden dürfen, außer an Darius selbst. Jeder, der diesem Dekret nicht gehorcht, soll den Löwen vorgeworfen werden. Daniel jedoch betet weiterhin täglich zu Gott und wird von seinen Feinden dabei ertappt. König Darius muss, obwohl er zutiefst darüber betrübt ist, Daniel nach dem von ihm selber erlassenen Gesetz zum Tod verurteilen und lässt ihn in die Löwengrube werfen. Am nächsten Tag eilt der König hin und fragt ängstlich, ob Gott Daniel gerettet habe. Daniel antwortet, dass Gott seinen Engel gesandt habe, um die Rachen der Löwen zu verschließen. Der König befiehlt nun, dass diejenigen, die gegen Daniel intrigiert hatten, an seiner Stelle mit ihren Frauen und Kindern zu den Löwen geworfen werden und dass die ganze Welt vor dem Gott Daniels erbeben und ihn fürchten soll. Mit Kapitel 7 beginnt der zweite Teil des Daniel-Buches, der Visionenteil. Aber ich würde vorschlagen, dass wir zunächst eine Musikpause machen.
Sie hören Radio Maria Österreich mit der Sendung Bibelschule Erster Blick auf das Buch Daniel. Für uns heute zu Gast im Studio ist Dozent Dr. Magister Konrad Kremser und ich darf nun wieder an unseren Referenten übergeben.
Wir sind das erste Teil des Daniel-Buches durchgegangen, den Erzählteil, und kommen jetzt mit Kapitel 7 zum zweiten Teil des Daniel-Buches, dem Visionenteil. In Kapitel 7 wird erzählt, wie Daniel im ersten Regierungsjahr Belshazzars, des Königs von Babylon, eine Traumvision hat. Die Vision von den vier Tieren und dem Menschensohn. Er sieht das große Meer von den vier Winden des Himmels aufgewühlt, und aus dem Wasser kommen vier Tiere hervor. Das erste gleicht einem Löwen mit Adlerflügeln, das zweite einem Bären, das dritte einem geflügelten Panther mit vier Köpfen und das vierte ist ein Tier mit 10 Hörnern. Ihm wächst ein weiteres Horn, das den Platz von 3 der 10 einnimmt. Während Daniel zusieht, werden Throne aufgestellt und ein hochbetagter, wörtlich ein Alter an Tagen, nimmt seinen Platz auf dem Thron ein und sitzt zu Gericht. Das vierte Tier wird getötet und mit den Wolken des Himmels kommt einer wie ein Menschensohn. Er wird vor den Hochbetagten geführt und erhält ein ewiges Königtum. Daniel wendet sich an einen der Umstehenden. Wer dieser ist und woher er kommt, wird nicht gesagt, und lässt sich die Vision erklären. Die vier Tiere sind vier Könige. Das Königtum aber werden die Heiligen des Höchsten erhalten, und sie werden es behalten für immer und ewig. Was das vierte Tier betrifft, so sind die 10 Hörner 10 Könige des letzten und größten irdischen Königreichs. Das 11. Horn, der 11. König, wird 3 andere Könige stürzen und Krieg gegen die Heiligen Gottes führen. Er wird versuchen, die heiligen Zeiten und das Gesetz zu ändern, aber wenn seine Zeit abgelaufen ist, wird er vernichtet, und die Heiligen werden das ewige Königreich besitzen. Mit Kapitel 7 endet die Komposition, die in Kapitel 2 mit Nebukadnezars Traum von den Weltreichen begonnen hat. Das folgende Kapitel 8 ist, wie schon Kapitel 1, in hebräischer Sprache verfasst. Und so ist es auch mit den folgenden Kapiteln 9 bis 12. Kapitel 8 enthält Daniels Vision vom Widder und vom Ziegenbock. Im dritten Regierungsjahr Belshazzars, des Königs von Babylon, sieht Daniel in einer Vision einen Widder mit 2 Hörnern, eines größer als das andere. Der Widder stürmt nach Westen, Norden und Süden, und kein anderes Tier kann ihm widerstehen. Daniel sieht dann einen Ziegenbock mit einem einzelnen Horn aus dem Westen kommen, ohne den Boden zu berühren. Er stößt den Widder und vernichtet ihn. Auf dem Höhepunkt seiner Macht zerbricht das Horn des Ziegenbocks und an seiner Stelle wachsen 4 Hörner. Aus einem der Hörner geht ein weiteres hervor. Zuerst ist es klein, aber es gedeiht bei allem, was er tut. Es wirft die Sterne auf die Erde, reckt sich bis zum Fürsten des Himmelsheeres und unterbricht das tägliche Opfer, zerstört das Heiligtum und wirft die Wahrheit zu Boden. Daniel wird eine Zeit angegeben, zu der das Heiligtum wieder sein Recht erhält. Einer, wie ein Mann erscheint und wird von einer Stimme Gabriel genannt. Dieser erklärt Daniel die Vision, die sich auf eine ferne Zeit bezieht. Das 9. Kapitel des Daniel-Buches berichtet die Weissagung von den 70-Jahre-Wochen. Das Kapitel unterscheidet sich von den vorangehenden. Es gliedert sich in zwei Teile. Daniels Gebet und Gottes Antwort in Form einer Offenbarung. Nach einer Einleitung, die Zeit und Anlass angibt, wird erzählt, wie Daniel ein langes Gebet an Gott richtet, nachdem er beim Propheten Jeremia gelesen hat, dass Jerusalem 70 Jahre verwüstet bleiben soll. Nach der Vorbereitung auf das Gebet ruft Daniel den Herrn an und legt zunächst ein Sündenbekenntnis ab. Er anerkennt die Berechtigung der Strafe, bevor er dann um Gottes Barmherzigkeit bittet. Die darauf antwortende Offenbarung Gottes wird mit der Angabe der näheren Umstände eingeleitet. In einer Vision deutet er die 70 Wochen, also 490 Tage des Jeremia-Buches, als 70 Einheiten von je 7 Jahren, insgesamt also 490 Jahre. Die Angaben, die Gabriel macht, werden unterschiedlich interpretiert. Häufig werden sie auf die makkabäische Krise hingedeutet. In christlicher Tradition wird in dem Gesalbten, der ohne Richterspruch umgebracht wird, Jesus Christus gesehen. Die Kapitel 10, 11 und 12 bringen die letzten Offenbarungen an Daniel. Dabei kann Kapitel 10 als Prolog verstanden werden, Kapitel 11 als eigentlicher Visionsbericht und Kapitel 12 als Epilog. Zunächst wird in Kapitel 10 erzählt, wie Daniel nach dreiwöchigem Fasten in einer Vision einen in Leinen gekleideten Mann mit einem goldenen Gürtel sieht. Dieser teilt Daniel mit, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. In Kapitel 11 folgt eben dieser Bericht. Es werden 4 Könige von Persien kommen, und der letzte von ihnen wird gegen Javan, was wohl Griechenland bedeutet, Krieg führen. Nach ihm wird ein großer König kommen, aber das Reich dieses Königs wird zerbrechen. Es wird sowohl Kriege als auch Eheschließungen zwischen den Königen des Südens und des Nordens geben, und der König des Nordens wird den Tempel entweihen und den unheilvollen Gräuel aufstellen. Aber der König des Nordens wird sein Ende zwischen dem Meer und dem heiligen Berg finden. Kapitel 12 spricht dann von der Endzeit. Es wird eine große Not geben, aber diejenigen, deren Namen im Buch verzeichnet sind, werden gerettet. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmach, zu ewigem Abscheu. Nachdem Daniel noch Zeitangaben erfahren hat, wird ihm gesagt, du aber geh dem Ende zu. Du wirst ruhen und auferstehen, gemäß deinem Losanteil am Ende der Tage. Damit endet der hebräisch-aramäische Teil des Daniel-Buches. Die nun folgenden Kapitel 13 und 14 sind auf Griechisch überliefert, und über die lateinische Übersetzung haben sie es auch in die Tradition der Westkirche geschafft. Kapitel 13 enthält die Susanna-Erzählung, eine weisheitliche Lehrerzählung, die es um den, auch sonst im Alten Testament bekannten, Tun-Ergehen-Zusammenhang geht. Wer Gutes tut, dem ergeht es gut. Wer Böses tut, dem ergeht es böse. Zwei alte Männer, so beginnt die Erzählung, die das Richteramt innehaben, wollen Susanna verführen und ihr beiwohnen. Sie lauern ihr im Garten auf und versuchen, sie zu erpressen. Da Susanna nicht nachgibt, verleumden sie sie vor Gericht. Zunächst scheint das Böse über das Gute zu siegen. Doch da tritt, von Gott erweckt, Daniel auf und überführt die beiden der Lüge. So wird Susanna gerettet. Kapitel 14, das letzte Kapitel des Daniel-Buches, wird häufig mit Bel und Drache überschrieben. Es erzählt davon, wie Daniel zunächst die Priester des Bel des Betrugs überführt, dann einen Drachen tötet und schließlich 7 Tage in einer Löwengrube überlebt, in die er als Strafe für die Tötung des Drachen geworfen wurde. Wie ist nach diesem Blick auf den Inhalt des Buches nun seine literarische Gattung zu bewerten? Zunächst fällt auf, dass das Daniel-Buch kein typisches Prophetenbuch ist. Daniel empfängt keine Gottesworte, die er dann überbringen würde, wie das bei anderen Propheten der Fall ist. Das hebräisch-aramäische Daniel-Buch kann in 2 Hauptteile eingeteilt werden, den Erzählteil, Kapitel 1 bis 6, und den Visionenteil, Kapitel 7 bis 12. Bei den nur auf Griechisch überlieferten Kapiteln 13 und 14 handelt es sich dann wieder um Erzählungen. Der Erzählteil gleicht Novellen, wie wir sie in den Büchern Ruth, Tobit, Judith und Esther sowie der Josefserzählung im Buch Genesis vorfinden. Der Visionenteil gilt als erstes großes Werk der Apokalyptik. Je nachdem, ob man den Schwerpunkt auf den Erzählungen oder auf den Visionen sieht, handelt es sich beim Danielbuch um eine Sammlung von Novellen über den weisen und gerechten Daniel oder um eine Apokalypse. Zur Frage der Entstehungszeit und des Entstehungsortes des Daniel-Buches lässt sich Folgendes sagen. In der Bibelwissenschaft herrscht derzeit die Überzeugung vor, dass das hebräisch-aramäische Daniel-Buch, also die Kapitel 1 bis 12, in der Frühphase des Makkabäeraufstandes im frühen 2. Jahrhundert vor Christus abgeschlossen wurde und dass der Visionenteil im Wesentlichen aus dieser Zeit stammt und auch über diese Zeit handelt. Manchmal wird auch der Erzählteil in diese späte Zeit datiert. Das Buch wäre dann also erst etwa 300 Jahre nach der Zeit, von der es erzählt, geschrieben worden. Dementsprechend wird es als Pseudepigraphie bezeichnet, weil es nicht wirklich von Daniel verfasst worden sei, und es wird auch als Vaticinium ex eventu bezeichnet, weil die Weissagung nach dem Ereignis, über das es spricht, und in Kenntnis desselben verfasst worden sei. Für diese Theorie spricht, dass das Danielbuch über die angebliche Lebenszeit Daniels zum Teil historisch falsche oder zumindest fragwürdige Angaben macht, aber über die spätere Zeit des frühen 2. Jahrhunderts vor Christus viel besser Bescheid zu wissen scheint. Dagegen, dass das Danielbuch zur Gänze erst im 2. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde, spricht, dass wichtige antike Autoren, wie zum Beispiel der jüdische Schriftsteller Flavius Josephus, es für alt halten. Im Danielbuch selber wird nicht behauptet, dass es als Ganzes von Daniel geschrieben worden sei. Zum Entstehungsort gibt es unterschiedliche Meinungen. Oft wird angenommen, dass das Buch in Jerusalem geschrieben worden sei, aber auch verschiedene Orte in der jüdischen Diaspora wurden in Erwägung gezogen. Entstehungszeit und Ort des Danielbuches werden in den USA gerade populärwissenschaftlich heftig diskutiert, und wer sich auf Englisch damit beschäftigen möchte, findet zahlreiche YouTube-Videos, in denen leidenschaftlich für bzw. gegen eine Früh- bzw. Spätdatierung argumentiert wird. Zur Theologie des Daniel-Buches lässt sich Folgendes sagen. Fast alle großen Konflikte im ersten Teil des Buches, dem Erzählteil, entstehen aus dem Aufeinanderprall zweier sich gegenseitig ausschließender religiös-kultischer Systeme. Einem menschengemachten Reich einerseits, verkörpert durch den jeweiligen König, und dem Gottesvolk andererseits, verkörpert durch die jüdischen Exilanten, Daniel und seine drei Freunde. Die Erzählungen des Buches behandeln die Konflikte, die sich aus dem Leben im Reich des Königs und der gleichzeitigen Zugehörigkeit zum Volk Gottes ergeben. Die Vertreter des Gottesvolkes müssen mehrfach ihr Leben riskieren, um ihre Zugehörigkeit zu diesem Volk zu bewahren. Diese Bereitschaft zur Selbstaufopferung wird in wenigstens zwei der Erzählungen liturgisch eingefärbt, nämlich in den Erzählungen von den drei Jünglingen im Feuerofen, Kapitel 3, und von Daniel in der Löwengrube, Kapitel 6. Die Selbstaufopferung ersetzt die Tempelopfer als Form der Liturgie des Gottesvolkes im Exil bzw. in der Diaspora. Bemerkenswert ist, dass Daniel und seine drei Freunde den heidnischen Königen mit Eifer und Treue dienen. Grundsätzlich steht dieser Dienst nicht in Widerspruch zur Treue zu Gott, nicht einmal, wenn er Nebukadnezar, dem Zerstörer Jerusalems, gilt. Es gibt jedoch auch eine Grenze. Daniel und seine drei Freunde weigern sich, am heidnischen Staatskult teilzunehmen. Um diese Grenze nicht zu überschreiten, sind sie sogar bereit, ihr eigenes Leben zu opfern, werden aber von Gott gerettet. Durch dieses Zeugnis werden sogar die heidnischen Könige zur Anerkennung des Gottes Daniels als des lebendigen Gottes, dessen Reich in Ewigkeit bleibt, hingeführt. Im Visionenteil wird die Vorstellung von der universalen Herrschaft Gottes, der nicht nur Gott Israels, sondern König des Himmels ist, geschichtstheologisch entfaltet. Der Menschensohn ist es, der eine Mittlerfunktion zwischen Gott und Welt ausübt. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf das Danielbuch in der heutigen Liturgie. Da spielen zunächst zwei Stellen eine besondere Rolle. Die Stelle vom Menschensohn ist als Lesung aus dem Alten Testament für das Fest der Verklärung des Herrn am 6. August vorgesehen. Die Stelle von der Auferstehung der Toten als alttestamentliche Lesung für den 33. Sonntag im Lesejahr B sowie als Auswahltext für die Begräbnismesse. Weitere Teile des Danielbuches werden an den Werktagen der 34. Woche im Lesejahr 1 in der Messe bzw. im Lesejahr 2 in der Lesehore gelesen, sowie verstreut an einigen Werktagen in der Fastenzeit. Hauptsächlich ist das Danielbuch also dem Ende des Kirchenjahres zugeordnet, was zu seinem Charakter als apokalyptischem Buch passt. Für alle, die das Stundengebet beten, ist der vertrauteste Teil des Danielbuches aber sicher der Lobgesang der drei Jünglinge im Feuerofen, der ausdrucksweise als alttestamentliches Kantikum der Laudes an Sonn- und Feiertagen genommen wird. Auszüge aus dem Gebet des Asaria bilden das alttestamentliche Kantikum der Laudes am Dienstag der vierten Woche. Im Martyrologium Romanum sind Daniel und seine drei Freunde aktuell nicht enthalten. Sein Gedenktag war der 21. Juli. Derjenige, der drei Jünglinge, Hanania, Asaria und Michael, der 16. Dezember. Immer noch findet sich der Name Daniels in der Lesung aus dem Martyrologium zum 25. Dezember, zu Weihnachten. Wenn die Geburt Jesu Christi in der 65. Jahrewoche gemäß der Weissagung Daniels verortet wird. Ich hoffe, diese kleine Einführung in das Buch Daniel hat Ihnen auch Lust darauf gemacht, das Buch selber zu lesen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Dozent Magister Konrad Kremser, für diesen ersten Blick auf das Buch Daniel. Ich glaube, wir haben uns da wirklich sehr viel mitnehmen dürfen und auch einen guten Geschmack darauf bekommen, das Buch selbst zu lesen. Ich dürfte Sie noch um den priesterlichen Segen für die Hörerfamilie bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache des heiligen Propheten Daniel und der drei Jünglinge Hanania, Asaria und Michael. Michael, segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Sendung gerne nachhören möchten, so können Sie auf unserer Website www.radiomaria.at auf unsere Radiothek gehen. Oder falls Sie morgen früh um 2 Uhr morgens wach sind, so können Sie die Wiederholung der Sendung ebenfalls nachhören. Ich darf mich nun bei Ihnen verabschieden. In Kürze beten wir gemeinsam die Vesper. Mein Name Martina Kuttmeier.